Pfalz Geschichte. Sagenhaftes und Legendäres. Servus. Schön, dass wir wieder da sind. Wie sieht's aus? Habt ihr Lust, ein bisschen in die Pelzer Mythe- und Sagenwelt abzutauchen? Und ich sage euch, dort gibt's so einiges zu entdecken. Habt ihr zum Beispiel gewusst, dass es in der Pfalz Drache gäbe hat? Ja. Das muss wohl vor Beginn von unserer Zeitrechnung gewesen sein oder besser gesagt in einer Zeit zwischen der Zeit. An einem Platz, wo die Sage und Legende basiert sind. Da hat es Drache und sogar Zwerge in der Pfalz gegeben. Bestimmt kennen ihr den Drachefels bei Dergem. Und der heißt nicht umsonst so. Genau dort an dem Platz haben die Sage und Mythe ihr Spuren hinterlassen. Und es kannst dort heute noch sehen, die Spuren von dem Drache, wenn dort oben bist und in die Drachehöhle neigehst oder durchs Dracheloch durchguckst. Von dort drüber hast du einen sagenhaften Blick über den Pelzerwall. Man kann sich richtig vorstellen, wie von dem Felsen aus der Drache startet zu seinen Streifzüg über die Pfalz und lautlos über die Bämwipfel gleitet. Also die Wanderung zu dem Felsbrocke lohnt sich wirklich. Nur gucke ich mal, dass ich irgendwo in die Beschreibung von der Volk mit Nei pack. Und vielleicht wäre es gar keine schlechte Idee, die Tour zu machen, wenn gerade Waschmarkt in Dergem ist. Dann kannst du dich dennoch gleich noch beim Shop-Away und einer Brotwurst stärken. Und ihr müsst euch vorstellen, eben der Drachefels in Dergem, der hat in der Literatur quasi Weltruhm erlangt. Ist das doch der Platz, wo der Siegfried den Drache getötet hat? Ja, der bekannte Siegfried aus dem Lied der Nibelunge. Showdown in the Pfalz. Aber fangen wir mal vom Anfang an. Das ist alles ein bisschen verwirrend. Es gibt von der Legende mehrere Versionen. Und jede ist, man kennt es, ein bisschen anders. Und ich versuche euch jetzt so ein bisschen eine Zusammenfassung von jedem ein bisschen rausgepickt zu erzählen. Und gleich am Anfang geht's schon los. Wer sind dann überhaupt die Nibelungen? In der Oper vom Wagner, da ist es ein Zwergevolk, die unter der Pfalz leben. Und im Nibelungenlied, da ist es einfach ein ganz normales Volk von Menschen, die immer mal wieder in der Geschichte auftauchen. Und dann habe ich auch noch gelesen, dass in manche Quelle achte für die Rett ist, dass die Nibelunge der Volksstamm ist, der eben in Worms gewohnt hat. Dort, wo der Siegfried sein Frä kennengelernt hat. Ja, da frucht man sich dann schon. Was dann jetzt? Aber vielleicht ist es auch überhaupt nicht so wichtig. Sag mal einfach mal, dass alles, was ich euch jetzt erzähle, wahr ist. So wahr, wie es eben in einer Legende sein kann. Los gehe duz am schönen Rei. Noch wild und ungezähmt sucht sich der mächtige Strom sein Weg vorbei an der Pfalz. Golden glitzern die Sonnenstrahlen auf der Windkräusel vom Wasser. Ein herrlicher Dach, frisch und spätsommerlich warm. An so einem Dach kommt der Alberich aus seinem Loch gekrochen. Ja, der lebt in einem Loch unter der Erde. Man könnte also quasi auch so anfangen. In einem Loch unter der Erde, da lebt ein Zwerg. Einer von den Nibelungen, die sich exzellent auf das Bauen von Tunnel und auf die Schmiedekunst verstehen. Jedenfalls kommt also der Albrich aus seinem Loch gekrochen, atmet tief, ey, räkelt sich und streckt sich. Heut hat er was ganz Besonderes vor. Bei dem schönen Wetter waren die Bedingungen geradezu perfekt für ein Bad im Reh. Schließlich war er ein reinlicher Zwerg und hat regelmäßig, also einmal im Jahr, ein Bad genommen. Und das hat eben heut sein sollen. Aber wie er so an der Reh kommt, da hört er so ein lieblicher Gesang. Sowas hat er noch nie gehört. Und tatsächlich, dort drüben, ganz am anderen Ufer, dort sitzen die Rehdächter. Wassernixe, die im Reh auf das Rehgold aufpassen. Und so wie er so ein lieblicher Gesang noch nie gehört hat, hat er ach so liebliche Wesen noch nie gesehen. Und der kleine Zwerg fasst sich ihr Herz und babbelt die Rehdächter ein bisschen von der Seite an. Das hat denen nicht so zugesagt und sie wollten ihn ein bisschen foppen, um sich ein bisschen an ihm zu rächen, weil man die Rehdächter nicht einfach so von der Seite anbabbeln darf. Sie locken ihn zu sich auf die andere Seite vom Reh und er schwimmt mit aller Kraft gegen den Strom an und gerade als er drüber ist, verschwinden die Rehdächter. Zurück auf die Seite, wo er gerade eben noch gewesen ist. Und rufen dann wieder zu sich. Und so geht das Spiel ein paar Mal hin und her, bis der Alberich beim Schwimmen durch den Strom am Boden was Glitzere sieht. Wart näher, denkt der sich dort und zack, hat er sich's unter den Nachel gerissen. Sofort ein Ring draus geschmiedet, weil er kehrt hat, dass wer sich aus dem Rehgold einen Ring schmiedet, der die Macht über die Welt besitzen wird. Ein Ring der Macht also. Und tatsächlich hat er es geschafft, mit der Macht von dem Ring zum König von der Nibelunge zu werden. Ziel von seiner Regentschaft war es, das Volk der Nibelunge dazu zu bringen, immer mehr Gold und Edelsteh aus dem Boden rauszuholen, sodass er den größte Schatz ansammeln kann. Das ging auch eine Zeit lang gut und er hat einiges an Reichtümer zusammengerafft, bis der Wotan gekommen ist, eine alte Gottheit, die ihm den ganzen Schatz abgeluchst hat. Weil der wiederum den gebraucht hat, um die Schulde bei zwei Riese zu bezahlen, die ihm die Burg Valhall gebaut hätten. Zumindest in innerer Version von der Legende. In innerer anderer Version, da hat er mit ein paar Götterkumpel den Sohn von Emme erschlachen und der wollte als Wiedergutmachung einen großen Schatz haben. Als ob man das wiedergutmache, Kind. In beide Versionen, da ist es dann wieder gleich, bringt das Gold denne Leid aber kein Glück. Goldfieber breit sich aus und die geroten so arg in Hennel, bis sich alle erschlachen hän. Bis auf Enna. Und der übrig geblieben ist, der hat sich in einen Drache verwandelt, ist mit dem Schatz auf der Drachefels gezorre, hat sich drauf guckt und gierig den Schatz bewacht. So, jetzt hätte man im Eiltempo mal geklärt, wie der Drache auf den Fels gekommen ist und dass dort eben noch ein riesiger Schatz im Spiel war. Machen wir einen Schwenk mit unserer imaginären Sarah-Kamera weg vom Drache, nah zu unserem Held. Szene, draußen, Mittag. Auf einem Felsen thront eine Burg, die Herrscherburg von Xanten. Aufgeregtes Stimmegewirr, dazwischen lautes Gejammer. Totale Thronsaal. Bestimmte Dutzend Ritter hocken ganz aus der Puste durcheinander am Botte, Fahne sind von der Wand runtergerobbt und stiellichen kreiz und quer. Diener krabbeln wild durch die Gächend und versuchen alles aufzuräumen. Der König hat die Hände überm Kopf zusammengeschlagen. Die Königin guckt entsetzt in den Raum. Close up auf ein Jüngling mit Holzschwert in der Hand und der ruft laut.
Hoch, was ist denn jetzt los? Wir haben doch ewig erst angefangen zu trainieren. Weiter geht's auf, ich will doch ein Held werden. Da muss ich doch fit sein. Ja, Vater, Mutter, bitte lassen doch noch ein paar Männer von der Wache gegen mich kämpfen.
Aber der Vater, der war schon ganz schön verzweifelt.
Ja doch, Bu, die Männer kennen nicht mehr. Keiner will mehr gegen dich kämpfen. Du bist einfach zu stark.
Also, der junge Prinz mit dem Holzschwert, das war der Siegfried, Held von der Geschichte. Aber ach, ein bisschen kompliziert. So überschwänglich, so voller Energie, dass er einfach nicht gewiss tut, wo nah damit. Also, körperlich hochbegabt, Kind Masare, unerfordert mit allem. Die Ältere, also König und Königin, Das sind die Sieglinde und der Siegmund, die Herrscher von Xanten. Und so ist es Dach ein Dach ausgegangen. Die Eltern haben ihr Bestes gegeben, um dem Bu gute Maniere und ein paar solide Werte mit auf den Weg zu geben. Eine gute, edle Ausbildung hat er gekriegt. Und das hat man auch gemerkt. Höflich, freundlich und immer hilfsbereit war er schon. Wollte er doch mit seiner Kraft Gutes machen. Und weil er so fleißig, stark und edel vom Charakter war, ist der Siegfried dann auch tatsächlich bald zum Ritter geschlagen worden. Fanfare, bunte Fahne, viel Volk in prächtige Kleider und eine ganze Prozession von Ritter in glänzende Richtungen, die im Spalier rechts und links vom Siegfried über den Turnierplatz reiten. Ganz am Inn von dem Platz auf einmal Podest thronen der König und die Königin. Feierlich hebt der König sein Schwert und der Siegfried kniet sich vor ihm auf den Boden. Siegfried, das ist der Eid, den du leisten musst. Sei immer aufrichtig und ehrlich und steh zu deinem Wort. Sei stark für die Schwache und lass niemand im Stich. Sei tapfer, großzügig, freimütig. Sei demütig und pflichtbewusst. Das ist dein Eid, auf den ich dich heut verpflicht. Ich versprech's. Dann schlach ich dich do damit feierlich zum Ritter. Steh auf als Siegfried, Ritter von Xanten. Was für ein erhabener Moment, von dem er Dorokrat hen Zeuge wäre dürfe. Nur machen euch nichts vor, in Wirklichkeit war das Rittertum längst nicht so edel, aber das ist an der Stelle nicht unser Thema. Wir machen ja schließlich keine Geschichtsstunden, sondern wir sind im Reich der Sagen und Legende. Do kann der Siegfried ein großer Held sein, einer, der es mit alle gut meint, stark und aufrichtig. Doch nicht in Xanten, weil da hat es nicht wirklich Abenteuer gegeben, die er sich so vorgestellt hat, um an seinem Ruf zu feilen. Es hat ihn verlangt, ein paar Heldentaten zu vollbringen. Und so ist es gekommen, wie es hat kommen müssen. Nicht lang nach dem Ritterschlag hat er sich auf den Weg gemacht, um eben ein Held zu werden. Und natürlich auch, um sich eine Frau zu suchen, die gehört ja dazu, die dann vielleicht sei Königin hätte wäre können. Bei der Burgunder in Worms, du soll die Kriemhild wohnen, hat er gehört, für dich, Königin. Für so ein großer Held wie er muss es schon ein besonderer Frau sein. Wer weiß, vielleicht kommt er ja an einem schönen Tag mal in Worms vorbei, sodass er die Kriemhild kennenlernen kann. Jedenfalls ist er zunächst mal auf Wanderschaft, weil damit so eine stolze Königin sich überhaupt für jemand wie ihn interessiert, muss er schon wirklich was zu bieten haben, also ein großer Held sei. Und als er so durch die Lande zieht, kommt er an einer Schmiede vorbei. Was eine Gelegenheit, wie ein Häseblitz schießt ihm ein Gedanke durch den Kopf. Jeder Held braucht ach ein legendäres Schwert. Er muss lernen, wie man Schwerter macht. Dann will er sich das mächtigste Schwert schmiede, von dem jemals einer gehört hat. Herr Meister, kannst du mir vielleicht beibringen, wie man ein Schwert schmiede tut? Ich will dein Gesell sein und fleißig für dich schaffen. Aha, siehst dir schon kräftig aus und hilfkindig auch gebrauche. Alla, komm mal rein und zeig, was du so auf dem Kasten hast. Das lässt sich der Siegfried nicht zweimal sagen und ist gleich in die Schmiednei. Tatsächlich war der Siegfried, naja, wer hätt's ihm für üble können, er stammt schließlich aus behütetem Haus in Xanten, ein bisschen naiv und gutmütig. Im Traum wäre ihm nicht eingefallen, dass der Schmied vielleicht nicht gut mit ihm meine Kind. Der Schmiedemeister, das ist nämlich der Mime, ein Zwerg aus dem Volk von den Nibelungen und der Bruder vom Alberich. Das wird später noch wichtig. Im Moment Allerdings versucht der Siegfried, der Mime von sich zu überzeichnen und kloppt wie ein Berserker auf den Stahl, so dass der Amboss zack im Botte versinkt und in zwei Däle auseinanderbricht. Da staunt der Mime Bauklitz, als er das sieht. Und sofort fängt's in seinem Kopf an rattere. Das glaubst doch nicht, wie stark der Esch. Oh, so ein starker Kerl hab ich noch nicht gesehen. Oh, was wann ich denn auf der Drache hetz, der auf dem Goldschatz von meinem Bruder sitzt. Nicht außer Dinge, dann kind ich mir den ganzen Schatz unter den Nachel reise. Und wenn der Siegfried den Kampf gegen den Drache überlebt, dann geb ich ihm Eva was zu trinken, wo Gift neigemischt isch. Und der Schatz kehrt mehr. Dann wär ich der König von den Nibelungen. Und wer weiß, vielleicht ach der Herrscher über die ganze Welt. Also hat der Mime gute Miene zum Besespiel gemacht. Er hat Siegfried aufgenommen und ihm beigebracht, wie man Schwerter schmied. Tatsächlich war da noch ein ganz besonderer Schatz in seinem Lager. Und zwar die Reste von Emmes Schwert, das der Odin Sellemols in eine Eich gerammt hat. Und das aus dem Bäm nur wieder rausziehen hätte können, wer dem Schwert ach würdig war. Und wer zum Herrscher bestimmt gewesen ist. In manche Lieder und Legende wird erzählt, dass das Schwert immer eine Zeit lang im Vater vom Siegfried kehrt hat. Bis er dann vom Odin verrode worden ist. Und das Schwert im Kampf kaputt ging. Wie auch immer, die Bruchstücke von dem legendären Schwert waren da und der Siegfried hat sich draußen ein neues Schwert geschmiedet. Und weil er so kräftig ist, hat er das Feuer so heiß gemacht und den Stahl mit so einer Wucht bearbeitet und gefaltet, dass ein noch schöneres, noch stabileres und noch kräftigeres Schwert dabei rauskommt, als es vorher ins Gewäst ist. Das Schwert hat sogar Stahlschneidekinne. Und stolz zieht Siegfried das Stickel Stahl, das jetzt sein Schwert ist, aus dem Wasser vom Abkiele. Zischend und dampfend hebt das triumphierend in die Luft. Noch leicht glühend zürt der Stahl durch die Luft. Und der Siegfried gibt seinem Schwert einen Namen. Balmung sollst du häse, bekannt sollst du wäre, als das Schwert von dem tapfere und edle Held Siegfried. Lieder sollen über dich geschrieben werden, weil du immer für die Gutsach kämpfst und weil kein Beisi macht's mit dir aufnehmen kann. Tja, jetzt hat der Mime die perfekte Zutate für seinen perfide Plan. Ein übermenschlich starker Held mit einer überirdisch starke Waffe. Also fängt er an, seinen Plan in die Tat umzusetzen. Und er erzählt dem Siegfried von dem Drache. Der sieht natürlich sofort die Gelegenheit, um seine erste Heldentat zu vollbringen, indem er den Drache tötet, damit er niemals mehr die Menschen überfällt und sich eine Jungfrau mitnimmt. In derselben Minute macht sich der Siegfried auf den Weg Richtung Drachefels und der Mime. Der reibt sich hinnerfotzig die Hände und freut sich schon. Noch ist der Siegfried zu Fuß unterwegs. Sicher, ein echter Held braucht nicht nur sein legendäres Schwert, sondern er braucht auch ein legendäres Pferd. Dazu kommen wir gleich. Derweil geht der Siegfried mit frohem Mut und freut sich, dass er bald sein erst die Heldentat vollbringen kann. Leichtfüßig lief er mit de Fächel zwitschernd durch de Wall. Als er auf einer Lichtung einen alten Mann in einen grauen Flickemantel gewickelt auf einem Bämstamm sitze sieht. Sei mir gegrüßt, du weiser Mann.
Hör, mach mal langsam. Wem kehrschen du und ob dann überhaupt nah, Bibel?
Ich bin der Siegfried Ritter aus Xanten und ich bin auf dem Weg, Abenteuer zu suchen, damit ich ein großer Held werden kann.
So, und das alles mit zu Fuß machen? Fehlt dir du nicht noch was?
Ja, ein Gaul fehlt mir schon noch. Ein stolzes Ross, auf dem ich durch die Länder reiten kann.
Komm mit, ich zeig dir mal was.
Und der alte Mann führte Siegfried ans Ufer vom Rhein, wo auf einer saftige grüne Wiese ein Herd von Wildpferde grast.
Und was meinst, ist du ein legendäres Ross dabei?
Die sind ja alle prächtig.
Und doch ist eins dabei, das ist anders als die andere. Treib die Herd in den Fluss und du wirst sehen, welches das stärkste Ross ist.
Das ist doch ein guter Plan, denkt sich der Siegfried. Also rennt er gleich los und treibt die Herd in den wilden Strom. Kräftig springen die Pferde in die Flute, Wasser spritzt, Gicht schäumt, die Pferde schwimmen Richtung Strömung und sie schwimmen und schwimmen, kräftig schnaubend, bis eins noch am anderen miet wird und zum Ufer zurückschwimmt. Bis auf ein einziges, ein stolzer, unmächtiger Schimmel, das bleibt unbeirrt in der Strömung und schwimmt vor Kraft nur zu strotzend der Geche an, bis der alte Mann dem Pferd pfeift und sofort schwimmt's zurück ans Ufer.
Der sich vorstelle, das ist der Garni, Sohn vom Pferd vom Wotan. Bis jetzt hat noch niemand geschafft, auf ihm zu reiten. Na, mit dem Glück versuche?
Das ist genau der richtige Gaul für den Siegfried. Kräftig und stolz und vor allem, es hat noch niemand geschafft, auf ihm zu reiten. Ganz begeistert ist er von dem edlen Ross. Also geht der Siegfried mit festem Blick und ganz langsam auf das Pferd zu. Das schnaubt und guckt argspannt mit feierlicher Äche, was der Siegfried da macht. Der streckt langsam die Hand aus, als er dem Tier näher kommt, sodass der Garni erst mal am Siegfried riechen kann. Und vorsichtig, ganz vorsichtig, fangt er an, der Hals vom Garni zu streichle, während der schnaubend an seiner Hand riecht. Man sieht's deutlich, dass sich das Pferd langsam ein bisschen beruhigt. Aber bei so einem großen, unmächtigen Tier kannst nie wissen und musst immer vorsichtig sein. Also hat der Siegfried mit sicherer, aber auch zugleich sanfter Stimme angefangen, mit dem Pferd zu babble.
Ruhig, ganz ruhig, mein Großer. Du bist ja ein schönes Tier. Brauchst keine Angst vor mir zu haben. Ganz ruhig.
Und als er das Gefühl hat, dass er's wahre kann, springt er auf der Ricke von dem Pferd. Das reißt die Eiche auf, bäumt sich wild auf die Hinterbeine, bockt. Aber der Siegfried ist so stark, dass er sich festklammern kann mit seinen Schenkel an der Flanke von dem Pferd. Das hätte Saldos schlagen können, wäre der Siegfried nicht runtergefallen. Anscheinend macht es Eindruck bei dem Pferd, weil schließlich beruhigt sich's und lässt sich vom Siegfried reiten und geht langsam im Kreis. Er hat sich für das würdige Pferd als würdiger Reiter erwiesen. Und der ist überglücklich. Gerade will er sich noch dem Mann umdrehen, doch der ist plötzlich weg. Wieder sowas, was da nur in der Sagenwelt passiert. Bestimmt war das ach so eine mystische Gestalt, der alte Mann. Jedenfalls reiten jetzt der Siegfried und der Garni im Galopp wild durch Wälder und über Felder in Richtung Drachenfelsen, dem große Abenteuer entgeche, dass er die Leid dort von dem gefährlichen Utier befreit und eine echte Heldentat begehen kann. Wild flattert die Mähne vom Grani im Wind und die Hufe wirbeln die Erdbrocke in die Luft bei dem schnellen Tempo. Und plötzlich racht er aus dem Wald empor. Steil und stolz steht mächtig der Drachenfels am Horizont. Am Fuß von dem Berg macht der Siegfried den Grani fest und geht zu Fuß weiter. Schließlich wollte er sein Pferd nicht in Gefahr bringen. Schon von weitem hört er ein schweres Schnaufe. Fast bläst der Drache Windböe aus seinen Nasenlöchern, wenn er schnauft. Leise schleicht sich der Siegfried durchs Unterholz, weiter Richtung Drachenfels und klettert dann direkt unter der Drachenkammer die Sandstehwand hoch und spitzelt Owe über die Felskant und do Lichter. So groß wie 5 Elefant, zäh so scharf wie Rasierklinge. Do hätte sich jeder andere sicherlich gleich in die Hosse gemacht. Doch das ist nicht dem Siegfried sein Problem. Der kennt keine Angst. Mit ordentlich Schmackes schwingt er sich über die Felskant und steht direkt vor Maul vom Drache.
Aufwache, du elendiger Drache. Jetzt ist Schluss. Du wirst niemand mehr tyrannisieren.
Langsam wird der Drache wach, schmatzt ein bisschen, gähnt und stoßt dabei einen so übelriechenden Atem aus, dass es im Siegfried gleich die Zehennägel aufstellt.
Was wird denn du? Du willst sicher nur mehr Gold, aber das kannst du abschminken. Solche wie dich hab ich schon öfter vom Drachenfelsen geputzt.
Und tatsächlich, der Drache fackelt entlang, nimmt einen tiefen Luftzug und dann spuckt er einen riesigen Feuerball aus, sodass die Blätter von der Bäm versenkt. Im letzten Moment kann der Siegfried wieder über die Felskant springen und häß stoßen die Flamme über ihn weg. Gleich als der Drache wieder Luft holen will, du springt der Siegfried zurück über die Kante, holt mit seinem Schwert aus und will dem Drache einen Hieb versetzen. Doch der ist so gut gepanzert, dass es denn nur kitzelt, was ihn zu großem Gelächter veranlasst. Das kann der Siegfried allerdings nicht aufhalten. Schnell springt, rennt, rollt er um den Drache herum, sodass das fast schwindlig wäre, Kind. Und mol schlacht er dazu, mol sticht er dort nein. Nix hotten Wert. Der Drache wirbelt ach wild durch die Gegend, holt er ums Anamol mit seinem Schwanz aus und versucht Siegfried von seiner Bett zu holen. Und er ums Anamol peitscht er häsi Stichflammen durch die Luft, dass sogar schon manche Bäm auf dem Drachenfels Feuer gefangen haben. Riva und Niva, zack, springt der Siegfried hinter ein Felsvorspring, gerade in dem Moment, als der Drache eine mächtige Feuersäule abfackelt. Aber weder der eine noch der andere wird seinem Gegner wirklich Herr. Eine klassische Pattsituation. Und so langsam fangen sie beide an zu schnaufen. Bis dann der Drache mit Emmesatz zum Drachenloch springt, der Siegfried wetzt hinten hoch, doch des Viech kriecht erschöpfte Berghang nunner zu Emme Brunne und fangt an zu saufe. Grad wollte Siegfried noch, do merkt er, dass ach ihm ein bissel schwummrig wird. Und er setzt sich lieber ein bissel nah und ruht sich ach aus und do dabei beobachtet er de Drache beim Saufe. Und als er sich so umguckt, entdeckt er vom Drachenfels zu dem Brunnen nun ein Trampelpfad. Das muss der Weg sein, wo der Drache immer hin und her lief. Da kommt ihm Siegfried eine Idee. Schnell sucht er sich ein geeignetes Plätzl auf dem Pfad und buddelt sich eine Kuhle in die Botte. Als er mit seiner Erwart fertig ist, versteckelt er sich in der Nähe hinter einem Felsbrocke und versucht den Drache zu provozieren, dass er auf die nächste Rund zum Drachenfels zurückkommt.
Na, du alter Faulpelz, bist wohl doch kein so mächtiges Tier wie alle sagen. Brauchst du Pause oder machen wir weiter?
Du schon wieder, ich hab gemeint, du hast dich vor Angst längst in der Wall verdrückt. Bist ja schon ganz schön zäh, Aber wart nur, ich werde dich noch's Fürchte lehre. Du wärst du der Erste. Ich hab vor nix Angst und niemand kann mich des Fürchte lehre.
Und tatsächlich, du reicht's im Drache. Mit Emma gewaltiger Satz springt er zurück zum Drachefelse direkt auf der Siegfried zu. Der zieht sein Schwert und wieder geht er wildes Gerangel los. Nur Kenner kann wirklich Punkte machen. Der Siegfried auf der einen Seite ist viel zu schnell und der Drache auf der anderen Seite hat überall so fest gepanzert die Haut, dass das Schwert vom Siegfried nicht durchkommt, sondern nur ein paar leichte Kratzer macht. Und so kämpfen sie weiter, Stund um Stund. Doch langsam merkt der Siegfried, wie der Drache wieder schwächer wird und eine Pause braucht. Er hetzt noch ein paar Mal um die Felse und dann versteckelt er sich in dem Loch, das er vorhin gebuddelt hat.
Ah, reicht's da? Hast dich endlich verzogen. Ich hab doch gewiss, dass so ein Hämpfling wie du keine Chance gegen mich hat.
Und dann schleppt sich der Drache Richtung Wasserloch, um wieder zu saufen, um zu Kräfte zu kommen. Doch auf dem Weg hat sich der Siegfried in die Kuhle gelegt, die er vorhin gebuddelt hat. Und als das U-Tier direkt über ihm ist, dort treibt er mit aller Kraft sein Schwert durch die Rippe von dem Drache. Der schreit entsetzlich auf, torkelt zur Brunne und bleibt liegen. Langsam läuft es seltsame Flüssigkeit aus dem Drache und sammelt sich in eine große Pfütz. Der Siegfried schleicht nunner und begutachtet den Drache. Als er die Flüssigkeit bemerkt, streckt er vorsichtig sein Finger dennoch aus und seltsam, sein Finger, die Flüssigkeit berührt hen, sind auf einmal unverwundbar worden. Super Sach, denkt sich der Siegfried und nimmt gleich ein Ganzkörperbad in der Suppe. Und dort unterhalb vom Drachefels gibt's den Brunner Heid noch, wo der Siegfried sein Wellnessbad genommen hat. Wie kind's anders sei, heißt der Siegfriedsbrunner. Und wenn ihr also beim Drachefels sind, dann machen ruhig noch einen Abstecher zum Brunnen nunner und gucken euch den Schauplatz mal an, wo der Siegfried gebadet hat. Nur leider bemerkt er nicht, dass in dem Moment, als er untertaucht, ein Lindeblatt auf seinen Rücken gefallen ist. Genau zwischen seine Schulterblätter. Und dort kommt jetzt nichts von der magische Brina. Das wird ihm später dann noch zum Verhängnis werden. Doch jetzt merkt er nichts davon und ist stolz auf seine Heldentat. Als er plötzlich ganz leise hört, wie jemand seinen Namen ruft.
Siegfried? Siegfried?
Ja, wer ist dann da? Verschrocken dreht er sich in alle Richtungen um, aber sehen kann er nirgends jemand.
Da, auf dem Bäm.
Bist du ein Vogel?
Der Wahnsinn, jetzt kann ich auch mit Fächel verzählen. Siegfried, ich muss dir was Wichtiges sagen.
Was, lieber Vogel, was wird mir dann so Wichtiges sagen?
Geh nicht zurück zum Mime, der will dich vergiften. Der Drache hat nämlich den Schatz von der Nibelunge bewacht. Und wenn dich der Mime vergift hat, dann will er sich denn unter den Nachel reißen. Deswegen hat er dich ach zu dem Drache geschickt.
Verräter, so ein hinderlichtiger Wartnerre. Danke, lieber Vogel, danke für die Warnung.
Und so macht sich der Siegfried auf den Weg zurück zum Felsen. Und tatsächlich, in der Drachekammer ist ein riesiger Schatz. So viel Gold und Edelsteine hat er noch nie gesehen. Aber nicht bloß das. Dort ist auch noch der mächtige Ring von der Nibelunge geläche und ein ganz besonderer Helm, mit dem er sich unsichtbar machen hat können. Und sogar in alle Gestalten verwandle. Fantastisch. Jetzt hat er alles gehabt, was ein Held braucht. Ein Abenteuer hat er überstanden, ein stolzes Ross hat er geritten, an seinem Gürtel ist ein berüchtigtes und mächtiges Schwert gehangen, ein Schatz hat er besessen und natürlich den Zauberhelm. Der Siegfried packt die wichtigste Sache zusammen, der Rest versteckelt er und geht zurück zu seinem Pferd. Das freut sich schon, als es der Siegfried sieht, und gemeinsam reiten sie in den Sonnenuntergang. Vielleicht ja noch Worms, wollt er doch die Kriemhild kennenlernen. Wer weiß, wer weiß. Vielleicht hat er ja Glück und er gefällt ihre. So war des Sellemols mit dem Siegfried und dem Drache. Ich hoffe, euch hat die Geschichte gefallen, ihr habt Spaß beim Zuhören gehabt und vielleicht kommen wir ja bald mal zum Drachenfels und noch dergem. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall jetzt schon einen schönen Tag. Genießen euren Ausflug in die mystisch-Pfälzer Landschaft. Und natürlich hoffe ich, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei, dass wir zusammen in die Pfälzer Saarewelt abtauchen können. Aller dann, machen's gut und bis zum nächsten Mal.